Deutschlandfunk Interview.
Und wir können das Thema jetzt weiter vertiefen, denn mitgehört hat Nicole Deitelhoff. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Deitelhoff.
Guten Tag.
Frau Deitelhoff, der Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag, Johann Wadephul, sagt angesichts der Lage in diesen Tagen, der Westen, Deutschland, die Bundesregierung habe eine Lektion gelernt. Wir sprechen hier auch in vielen Quellen von einem Ende der Nachkriegsordnung in Europa, die Wladimir Putin da eingeläutet hat seit Anfang dieser Woche. Wie tief ist die Zäsur aus Ihrer Sicht?
Ja, es handelt sich tatsächlich um eine sehr tiefe Zäsur. Im Grunde genommen liegt das, was wir als europäische Sicherheitsarchitektur mit dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut haben, also in den 90er Jahren, liegt zerschmettert am Boden. Also Helsinki-Schlussakte, Erklärung von Paris, in der es darum ging, dass Russland und Europa zusammenarbeiten, sich zu Prinzipien von Demokratie und Menschenrechten verpflichten, vor allen Dingen aber zum Prinzip der Wahrung territorialer Integrität aller Länder auf dem europäischen Kontinent. All das gilt nicht mehr seit dieser Woche. Und es ist ja auch deutlich geworden, dass Russland keineswegs damit zufrieden sein dürfte, jetzt in der Ukraine diese militärisch niederzuringen, sondern dass es ihnen darum geht, die Ordnung, die politische Ordnung in Europa neu aufzustellen.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. 2014 hat Russland die Krim annektiert. Im Grunde gibt es jetzt gerade noch mal wieder jetzt viele Stimmen, die sagen, man hätte das alles kommen sehen können, wenn man den Worten Wladimir Putins von Anfang an mehr Glauben geschenkt hätte. War der Westen da also 8 Jahre lang naiv, gar ignorant?
Nein, das halte ich auch für übertrieben. Man war auch nicht ignorant. Man hat auf das Mittel der Diplomatie setzen wollen und setzen müssen. Man hat versucht, sozusagen Wladimir Putin dazu zu bringen, über unterschiedlichste Formen wieder neu sich zur Sicherheitsarchitektur in Europa zu bekennen. Und das war auch vernünftig. Wir haben es bei Russland mit einer Großmacht, zumindest militärisch mit einer Großmacht zu tun und einer, die noch dazu nuklear bewaffnet ist. Von daher war es natürlich richtig, zu versuchen, die Krim-Annexion erstmal diplomatisch zu bearbeiten. Und man hat ja auch damals schon Sanktionen auf den Weg gebracht. Man kann sicherlich trefflich darüber streiten, ob die Sanktionen damals hart genug gewesen sind oder ob das nicht eher so eine Art Trainingsprogramm für Russland gewesen ist.
Wladimir Putin hat explizit gesagt, sein Ziel sei die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, Zitat Ende. Aber natürlich stellt sich ja die Frage, welche Bedrohungen müssen auch die Nachbarstaaten in kommender Zeit fürchten? Das Baltikum, Tschechien, Polen und die anderen Nachbarländer.
Also zunächst mal muss man sich klar machen, wenn Putin eben von einer Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine spricht, dann spricht er von der vollständigen militärischen Niederringung dieses Landes und eben auch dem Austausch der Regierung. Das heißt, wir haben hier eben nicht, wie er oft kolportiert wurde von russischer Seite, mit einem Schutzeinsatz für den Donbass zu tun, sondern ganz klar, es geht um einen Krieg gegen die gesamte Ukraine. Wenn er damit erfolgreich ist, und es ist so, dass die russischen Streitkräfte den ukrainischen weit überlegen sind, auch wenn wir mehr Widerstand sehen, als viele geglaubt haben, wenn das so ist, haben wir wieder eine direkte Grenze zwischen NATO-Mitgliedsländern und Russland. Und das birgt natürlich immer das Risiko einer nächsten Eskalation, wenn es eben zu Grenzscharmützeln kommen könnte.
Wie hoch schätzen Sie dieses Risiko im Moment ein?
Ich sag's mal so, was ich als nächstes am ehesten erwarten würde, ist erstmal, dass Russland den Blick nach Moldawien richtet. Da stehen bereits russische Truppen seit geraumer Zeit in einem Teil von Moldawien, nämlich in Transnistrien. Die hätten schon abgezogen werden sollen, das hat Russland aber nie getan. Das wäre sozusagen die erste Strategie, um den Herrschaftsanspruch Russlands in der Region zu verstärken. Und dann würde es wahrscheinlich eher Richtung Baltikum gehen. Aber nochmal, das ist natürlich etwas anderes, weil wir dann über NATO-Mitgliedsländer sprechen, für die der Artikel 5 gilt, das heißt die Beistandsgarantie der NATO, dann hätten wir es ja mit einem Krieg tatsächlich zwischen der NATO und Russland zu tun, zwischen zwei Bündnissen, die im Grunde genommen auf Nuklearwaffen auch zurückgreifen können. Das hätte vollständig andere Kosten für Putin und ich bin nicht sicher, dass er sich das tatsächlich antun würde.
Sie sprechen es an und auch Wladimir Putin hat in dieser Woche ja daran erinnert, dass Russland eine der mächtigsten Atommächte der Welt ist. Welche Schlüsse sollte der Westen aus dieser Warnung ziehen?
Na, das Interessante ist, dass er das ja gerade nicht offen gesagt hat. Also in dieser Warnung, die Sie ansprechen, sprach er ja eher von Gegenmaßnahmen eines ungeahnten Ausmaßes. Er hat nie gesagt, dass es eine nukleare Drohung ist. Aber natürlich geht jeder davon aus, und das ist auch das Ziel, das er verfolgt, dass man genau das denkt. Also hier haben wir es vor allen Dingen mit dem Wunsch zu tun, Panik und Angst auszulösen. Das ist das Ziel, das hinter solchen sehr verschleierten Drohungen steckt. Man will den Gegner im Unklaren lassen, man zielt vor allen Dingen auf die Bevölkerung im Westen. Das sehen wir in einer ganzen Reihe der Maßnahmen, die von Russland gerade ausgehen. Es geht darum, die westlichen Bevölkerungen zu demoralisieren, ihnen Angst zu machen und sie darüber dazu zu bringen, ihre Regierung wiederum davon abzubringen, harte Sanktionen gegen Russland zu ergreifen.
Frau Deitelhoff, es gibt ja auch seit langem Forderungen, nicht erst seit dem Ausbruch des Angriffskriegs in dieser Woche. Es gibt auch den Wunsch aus den USA, dass Europa eine stärkere Rolle, auch mehr Eigenverantwortung übernehmen solle für die globale Politik, aber auch für den eigenen Kontinent. Sind solche Forderungen, solche Gedankenspiele überhaupt noch aktuell, überhaupt noch machbar in der aktuellen Krise? Oder hält nicht doch gerade dann jetzt Washington wieder alle Zügel in der Hand?
Also diese Forderungen und auch die Überlegungen dazu sind natürlich aktueller denn je und sind dringender denn je, aber Sie haben schon recht. Wir werden natürlich nicht in den nächsten Wochen unsere Verteidigungsfähigkeit in den Griff bekommen, weder auf deutscher Ebene noch auf europäischer Ebene. Was wir, glaube ich, sehen, und das tun wir gerade auch schon, ist, dass die Debatte endlich richtig losgeht. Was brauchen wir eigentlich an Verteidigung? Was müssen wir dafür investieren? Und woher soll es kommen? Das war dringend nötig. Vielleicht war das jetzt der letzte heilsame Schock, der uns dazu bringt, aufzuwachen und zu sagen, gut, wir haben diese Bedrohungslage, wir müssen uns damit auch beschäftigen. Das andere ist, Sie haben recht, natürlich sind die USA jetzt wieder weit mehr im Driver's Seat, wie man so schön sagt. Sie können wieder mehr dirigieren. Das ist aber auch sinnvoll. Das, was wir ja auch gesehen haben in den letzten Wochen, ist, dass das transatlantische Bündnis tatsächlich wieder an innerer Kohärenz und Kohäsion vor allen Dingen gewonnen hat.
Frau Deitelhoff, eine letzte Frage noch mit der Bitte um eine vergleichsweise knappe Antwort. Es gibt ja die Meldungen über eine Gesprächsbereitschaft zwischen Russland und der Ukraine. Wie plausibel ist das für Sie?
Ich glaube, es ist nicht besonders plausibel, weder von der russischen Seite, die haben noch keinen Grund zu verhandeln, sondern wollen nur teilen, noch von der ukrainischen Seite, auch die haben noch keinen Grund, denn noch schlagen sie sich ja wacker.
Okay. Nicole Deitelhoff, Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Frankfurt. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.